Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen, es ist 6 Uhr und das sind unsere Themen. Tödliche Ausschreitungen nach dem Schlusspfiff. In Ägypten kommt es zu schweren Fußballkrawallen. Wir fragen unsere Nahostkorrespondentin nach den genauen Hintergründen. Programmierter Widerstand. Kommt der neue Kampfjet, dann muss gespart werden. Es soll vor allem das Innendepartement treffen. Und riskante Strategie. Der Bundesrat will das Verhältnis mit der EU erst in den konkreten Verhandlungen im Energiedossier beantworten. Europarechtler und Kantone finden das heikel. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schaffi und Kurt Grünenfelder. Er hat die Nachrichten.
In Ägypten sind bei Ausschreitungen in einem Fußballstadion der Hafenstadt Port Said mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 1000 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium meldete. Fans hatten den Rasen gestürmt und Spieler gejagt. Andere Stadionbesucher gerieten in Panik, wurden totgetrampelt oder stürzten von den Rängen. Als ich diese Nachricht verbreitet hatte, wurde in Kairo ein Fußballspiel abgebrochen. Der Bundesrat rechnet für die kommenden Jahre mit deutlich mehr Ausgaben als Einnahmen. Der Fehlbetrag beläuft sich laut Finanzdepartement nächstes Jahr auf 100 Millionen Franken. 2014 wird mit einem Minus von 800 Millionen gerechnet, 2015 mit einem von 600 Millionen. Hauptgrund seien die Mehrausgaben für die Armee und für neue Kampfflugzeuge. Der Bundesrat plant deshalb ab 2014 ein Sparprogramm im Umfang von 750 Millionen Franken. Die Regierung des Kantons Tessin hat den Leiter der kantonalen Logistikabteilung freigestellt. Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge, wie die Tessiner Finanzdirektion mitteilte. Eine Untersuchung hatte gezeigt, dass Bauaufträge nicht gemäß dem Gesetz vergeben wurden. Zudem bestehe der Verdacht, dass Mitarbeiter der Logistikabteilung bestimmte Firmen bevorzugt hätten. Das soziale Netzwerk Facebook hat den ersten Schritt gemacht für den Gang an die New Yorker Börse. Facebook veröffentlichte den Börsenprospekt, mit dem es für seine Aktien wirbt. Die Papiere sollen rund 5 Milliarden Dollar einbringen. Zudem veröffentlichte Facebook erstmals Geschäftszahlen. Letztes Jahr machte das Unternehmen 3,7 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn von 1 Milliarde. Die Zahlungsunfähigkeit der Fluggesellschaft American Airlines führt zu einem großen Stellenabbau. Konzernchef Tom Horton sprach von rund 13.000 Stellen, die wegfallen könnten, also etwa jede siebte Stelle des Konzerns. American Airlines hatte sich im November für Zahlungsunfähigkeit erklärt. Der Flugbetrieb geht aber weiter. Mehrere hundert Menschen haben am Abend in der ungarischen Hauptstadt Budapest demonstriert. Anlass war der Stellenantritt des neuen Leiters des renommierten Neuen Theaters. Direktor Györk Dörner bekennt sich zu rechtsradikalen und antijüdischen Ideen. Auch der international bekannte ungarische Dirigent Adam Fischer reagierte auf die neue Theaterleitung. In einem Brief an EU-Parlamentarier bat Fischer, dem wachsenden Rassismus und Antisemitismus in Ungarn nicht tatenlos zuzusehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.716 Punkten mit einem Plus von 0,7%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.874 Punkten plus 0,7%. Der Dollar wird zu 91,65 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,65 bzw. zu einem Dollar 31,65. Das Wetter. Es ist meist bewölkt und zeitweise fällt Schnee, in den Alpen Aufhellungen. Temperatur im Norden mit Biese maximal minus 5 Grad, im Süden bei 0 Grad.
In der ägyptischen Hafenstadt Port Said gab es nach einem Fußballspiel zwischen dem heimischen Team Al-Masri und dem Tabellenführer Al-Ahli aus Kairo gewalttätige Auseinandersetzungen. Fans stürmten auf das Spielfeld, warfen Steine, zündeten Feuerwerk an und es gab Schlägereien. Über 70 Menschen starben und mindestens 1000 weitere wurden verletzt. Frage nun an unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Was weiß man inzwischen genaueres über diese Auseinandersetzungen?
Man weiß erst, was Augenzeugen sagen und Fernsehbilder vermitteln. Die Gewalt ging erstaunlicherweise von den Fans der siegreichen Mannschaft aus, von El Masri in Port Said. Diese Fans machten offenbar regelrecht Jagd auf die Spieler und Anhänger des Cairo-Clubs Al Ahly. Offenbar waren einzelne dieser Angreifer mit Messern bewaffnet und viele der Opfer wurden laut Ärzten erdrückt in der Menge.
Es gab Sicherheitskräfte und Polizei vor Ort. Offenbar haben diese nicht viel dagegen unternommen. Stimmt das?
Das scheint zu stimmen. Es war ja ein sehr wichtiges Spiel. Die Atmosphäre war sehr gespannt von Anfang an und die Anhänger beider Teams waren bekannt für ihre Gewaltbereitschaft. Und ausgerechnet bei einem solchen Spiel war die Polizei nur mit einem sehr, sehr geringen Aufgebot präsent. Und die Polizisten, die da waren, schritten laut Augenzeugen praktisch nicht ein. Es heißt, die Spieler seien bis in die Kabinen verfolgt worden und niemand habe sie geschützt.
Gibt es bei diesen Mannschaften immer diese aufgeheizte Stimmung, die Sie angesprochen haben, oder gibt es hierfür noch weitere Gründe?
Da gibt es jetzt natürlich sehr, sehr viele Spekulationen. Also es kann ja sein, dass die Polizei schlicht und einfach überfordert gewesen ist in dieser Situation. Aber man kann das Ganze sicher nicht vom politischen Kontext trennen, denn die ägyptische Polizei wurde in der Revolution gedemütigt und für die brutale Gewalt des Regimes verantwortlich gemacht. Einige vermuten nun, sie könnte sich jetzt rächen dafür, dass, indem sie ihre Rolle gar nicht mehr wahrnehme. Und das ist eben in diesem Zusammenhang sehr wichtig, sie habe noch eine Rechnung offen mit den Fußballfans.
Weiß man denn, wo man diese Fans ansiedeln muss?
Ja, das ist interessant. Man nennt diese Fans in Ägypten Ultras und viele von ihnen spielten und spielen eine Rolle in der Revolution. Vor allem die Anhänger des Kairoer Clubs El Ahly waren und sind bei der Demonstration oft in den ersten Reihen dabei. Und in den letzten Wochen und Monaten kam es oft zu heftigen Konfrontationen, gewalttätigen Konfrontationen zwischen diesen Fans und der Polizei. Und gestern wurden nun diese Ahly-Fans und Spieler angegriffen in Port Said. Das gibt natürlich Raum für Spekulationen, aber das sind wirklich nur Spekulationen und es gibt keine Beweise.
Wenn wir schon von diesen Spekulationen reden, eben diese Gewalt sei nicht spontan, sondern habe einen politischen Hintergrund, ist so etwas überhaupt plausibel?
Ja, vielen Ägyptern kommt heute Morgen natürlich der Gedanke, dass diese Gewalt auf dem Fußballfeld im Interesse des Militärregimes sein könnte. Denn die Generäle wollten ein instabiles, ein chaotisches Ägypten, damit sie ihre Macht festigen könnten. Das hätten sie im letzten Jahr immer wieder bewiesen. So denken viele heute. Und die Vorwürfe an den Militärrat sind heute Morgen dann auch sehr, sehr heftig und kommen von vielen Seiten.
Die Fans von El Ahly schworen Rache. Heißt das, man muss bei weiteren Fußballspielen erneut mit Gewaltausbrüchen rechnen?
Nicht nur bei Fußballspielen. Ich glaube, man muss jetzt davon ausgehen, dass die Gewalt auf der Straße unmittelbar wieder zunimmt. Die ganze Stimmung in Ägypten war schon vor diesem Ereignis extrem schlecht. Es gibt Proteste gegen das neue Parlament und zwischen den dominierenden Islamisten und den revolutionären Kräften gibt es jetzt ganz offen Streit. Und jetzt noch das, ausgerechnet beim Fußball, der in Ägypten sehr wichtig ist, das wird das Misstrauen, die Frustration nähren und ich glaube ganz sicher auch die Gewalt.
Informationen von Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. Nun in die Schweiz. Wenn der Bund neue Kampfjets für die Armee kaufen will, dann muss er anderswo sparen. Seit gestern weiß man konkreter, welches Departement wie stark betroffen ist. Am meisten Abstriche soll es im Innendepartement geben. Heftiger Widerstand ist programmiert. Daniel Eisner.
In der Armeedebatte im Parlament im letzten Jahr ist das Szenario bereits skizziert worden. Gestern hat der Bundesrat genauere Zahlen auf den Tisch gelegt. 800 Millionen Franken müssen aufgebracht werden, damit der Bund 22 neue Kampfjets des schwedischen Typs Gripen kaufen kann. Ein Großteil dieser 800 Millionen muss anderswo im Budget gekürzt werden, damit die Rechnung aufgeht. Konkret, in den Jahren 2014 bis 2016 soll das Innendepartement am meisten einsparen. Dort könnte es etwa die Bildung oder die Forschung treffen. Die Rede ist von 325 Millionen. Etwa halb so viel will der Bundesrat dem Verkehrsdepartement wegnehmen. Das Wirtschaftsdepartement soll 125 Millionen beisteuern. Die anderen Departemente trifft es deutlich weniger hart. Im Sommer soll nach den Vorstellungen des Bundesrates die breite Debatte über dieses Sparprogramm beginnen. Schon jetzt ist klar, es wird heftigen Widerstand geben. Linke Parteien haben bereits das Referendum angekündigt. Gut möglich also, dass letztlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden werden, ob der Bund bzw. die Armee neue Kampfjets kaufen kann oder eben nicht.
Der Bundesrat hat die Weichen gestellt für die Beziehungen mit der EU. Er will keine automatische Übernahme von EU-Recht, so wie die Europäische Union das verlangt. Stattdessen will der Bundesrat mit dem Energiedossier am Verhandlungstisch austesten, ob sich die Schweiz und die EU in dieser heiklen Frage nicht annähern können. Das Vorgehen erntet Kritik, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Eine sogenannte Roadmap für das weitere Vorgehen im Verhältnis zur EU hat der Bundesrat gestern festgelegt. Er setzt weiterhin auf bilaterale Verhandlungen in verschiedensten Bereichen, möchte aber das Dossier Energie vorziehen. Er hofft, dass im Energievertrag eine Antwort gefunden werden könne, wie die Schweiz reagieren müsste, sobald die EU neues Recht im Strombereich beschließt. Oder welche Instanz bei Streitfällen entscheiden würde, bei institutionellen Fragen also. Der Energievertrag soll quasi als Muster dienen für Verträge in anderen Dossiers. Allerdings macht sich Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann schon jetzt keine Illusionen.
Es ist seitens der EU eine Bereitschaft vorhanden, im Energiedossier einmal an den Tisch zu sitzen. Allerdings wurde von Anfang an gesagt, was dann institutionell im Energiedossier vereinbart werden könnte, müsste grundsätzlich in andere, weitere Dossiers mitgenommen werden können.
Denn die EU will die institutionellen Fragen ein für allemal geklärt haben, bevor über konkrete Dossiers weiterverhandelt wird. Eine Strategie mit offenem Ausgang ist die bundesrätliche Roadmap deshalb für den Europarechtler an der Uni Bern, Professor Thomas Gauthier. Erstens sei nicht klar, ob die EU das Vorgehen der Schweiz überhaupt akzeptiere.
Und zweitens ist es nicht sicher, ob ein Modell, das man jetzt anhand der Energie aushandeln wird, sich dann auch auf andere Bereiche übertragen lässt.
Und auch die Kantone haben größte Zweifel. Sie ärgern sich, dass der Bundesrat sein Vorgehen nicht mit ihnen abgesprochen habe. Zwar schlägt der Bundesrat neuerdings einen regelmäßigen Dialog Bund-Kantone über Europafragen vor. Doch komme dies reichlich spät, kritisiert Matthias Michel, Präsident der Europakommission der Konferenz der Kantone.
Er macht einen Schritt aufs offene Feld hinaus. Er weiß noch nicht, wie die EU reagiert und er weiß nicht, ob er, ich sage jetzt mal, die Mannschaft oder das Heer der Kantone hinter sich weiß. Es ist relativ gefährlich.
Allerdings gibt Laurent Goetschel, Professor am Europa-Institut der Uni Basel, zu bedenken, gäbe es für die Schweiz gar nicht viele andere Möglichkeiten, als sich mit der EU zu einigen. Auch die EU habe ein Interesse, mit der Schweiz neue Verträge abzuschließen.
Also wird sie, sofern es im Bereich der Institutionen ein gewisses Entgegenkommen der Schweiz gibt, auch bereit sein, davon gehe ich aus, neue Verträge abzuschließen.
Ansonsten dürfte die Lage für den Bundesrat ungemütlich werden. Denn Außenminister Didier Burkhalter muss eingestehen, dass man bei einem Scheitern der Verhandlungen kein Notfallkonzept in der Schublade hätte.
Nein, also wenn man in die Verhandlungen geht mit einem Plan B, dann heißt es, man glaubt nicht einmal auf seinen Plan A.
Wo die europäische Roadmap des Bundesrates hinführt, werden die Verhandlungen in den kommenden Monaten zeigen.
Ins Tessin. Bei der Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen gab es systematische Verstöße. Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht, den die Tessiner Kantonsregierung veröffentlicht hat. Alexander Grass.
Der Kanton Tessin sei finanziell nicht zu Schaden gekommen. Das erklärte Staatsrätin Laura Sadis gestern Abend in einer eilends einberufenen Medienkonferenz. Aber es habe bei der Vergabe von Bauaufträgen im Tessin systematische Regelverstöße gegeben.
Wie ist das da? Una prassi relativamente diffusa di frazionamento dei mandati.
Es sei verbreitete Praxis gewesen, Bauaufträge der öffentlichen Hand so weit in Teilaufträge aufzustückeln, bis die sonst übliche Kontrolle ausbleiben konnte. Das heißt, es gab mündliche Bauaufträge, Offerten waren keine nötig, es gab weder Arbeitsrapporte noch Bauabnahmen. Das alles sei von oben toleriert worden, sagte Sadis. Der langjährige Leiter der kantonalen Logistikabteilung wurde gestern von seinem Amt enthoben und freigestellt. Die Frage ist, ob es sich nur um die Spitze eines Eisbergs handelt. Es werde sich zeigen, so Staatsrätin Laura Sadis gestern, ob die Untersuchungen ausgedehnt werden müssten auf weitere Mitarbeiter.
Alexander Grass. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies. Mein Name Philipp Schapuy.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.